Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Einen schönen guten Tag. Meine Stimme heute als erstes, weil die andere Stimme von Stefan Kuhlmann ist auf der anderen Seite am Telefon. Hallo Stefan.
Hallöchen. Hallo liebe Filmfreundinnen und Freunde, liebe Filmfreakerinnen und Freaks. Ich bin immer noch KZH. Krank zu Hause, aber langsam aber sicher auf dem Weg der Besserung und da will ich auch niemanden mit Einzelheiten langweilen, aber es ist schön, wenn mir so ein bisschen Normalität wieder einkehrt, genau. In Anführungszeichen, weil normal ist auch an dieser Ausgabe mal nix, weil wir es können, haben wir gesagt, wir holen mal den Max dazu. Hi, genau. Max.
Hi, Max. Hallo Stefan.
Nee, Max sitzt ja eh im Büro hier und da du am Telefon bist, dachte ich, ist es audiomäßig ein bisschen interessanter, wenn wir drei Stimmen hören, oder?
Ja, finde ich gut. Ja. Max ist ja sonst beim Logenplatz mit dabei, gibt da seinen Senf dazu. Und dann kann er heute hier bei den Würsten, bei der Curry oder Currybulette, die wir heute essen, auch mal ein bisschen Senf dazu geben, obwohl Bulette mit Senf?
Ja, absolut.
Nee, das geht nicht.
Aber alle merken schon.
KZH heißt bei dir krank zu Hause, ja?
Nee, das heißt auch beim Militär krank zu Hause.
Ich dachte, das heißt Kino zu Hause.
Kino zu Hause, das wäre auch schön. Pass auf, ich mach mal so ein kleines Quiz und pass auf, ich nenne jetzt ein paar Filmtitel und du musst mir sagen, was die alle gemein haben.
Wer ist du?
Okay.
Pass auf, Gravity, Das weiße Band, Alles steht Kopf, Das Schweigen der Lämmer, Der König der Löwen, Little Shop of Horrors, Das Leben der Anderen,
ich weiß es.
Wolfgang, Der weiße Hai, Rocky Horror Picture Show, Manchmal ins Heiß. Was haben die alle gemein?
Schade, dass du Rocky Horror Picture Show gesagt hast. Weil ich hätte gesagt, alle deutsche Titel.
Also das sind alles Titel, die wir hier schon behandelt haben, lieber Max, in die 100 besten Filme aller Zeiten.
Ach, ihr macht das schon länger?
Ja.
Ja, genau. Der Max ist ja sonst immer beim Logenplatz dabei. Aber heute haben wir mal gesagt,
darf er mal bei den Großen mitspielen.
Darf er bei unserem seriösen Podcast mitmachen.
Genau. Gut, also... Ja, was hatten wir denn das letzte Mal, lieber Stefan?
Beim letzten Mal hatten wir auf Platz 54 Alfonso Cuarons Der Gefangene von Azkaban, also Harry Potter und Der Gefangene von Azkaban, bei dem unter anderem genau das Feedback kam, was wir erwartet haben, ne? Also nach dem Motto, der Feuerkelch ist doch viel besser oder noch viel grundlegender und meckeriger. Harry Potter Filme sind doch keine cineastischen Meisterwerke, die haben überhaupt nichts in der Liste verloren.
Naja, also das stimmt ja nicht.
Für Menschen mit dieser Ansicht hat unsere Hitliste noch so einige Überraschungen parat. Aber dazu sehr viel später mehr. Schön, Max, dass du dabei bist.
Ja, danke schön.
Da bin ich gespannt, was so dein Input ist, ob du vielleicht sogar den Film vielleicht sogar gesehen hast, der heute nominiert ist. Kommen wir gleich dazu. Beim heutigen Film dürfte es eigentlich jetzt keine hitzigen Diskussionen geben, außer vielleicht, dass der eine oder die andere sagen wird, na, den hätte ich weiter oben in meiner Top 100, aber universell gilt dieses Action-Science-Fiction-Zeitreisen-Abenteuer als perfekte Blockbuster-Unterhaltung. So, jetzt kommt man der Sache schon näher. Die meisten wissen, worum es geht. Ja, tatsächlich auf Platz 53 bei unseren 100 besten Filmen aller Zeiten. Aus dem Jahre 1985. Übrigens nach Forrest Gump auf der 55 ein weiterer Film von Robert Zemeckis. Meine Damen und Herren, auf der 53 Zurück in die Zukunft. Jawohl, Zurück in die Zukunft. Yeah! So, für die zwei Personen, die es nicht kennen, die Story. Teenager Marty McFly, der hat es nicht leicht, Schule nervt, seine Rockband kommt nicht voran. Mit seiner Freundin kann er sich quasi nur heimlich zum gemeinsamen Wochenende verabreden. Marty befürchtet, genauso ein Loser zu werden wie sein Vater, der sich von aller Welt immer wieder fertig machen lässt, vor allem vom Arbeitskollegen Biff. der schon immer der Bully in George McFlys Leben war. Nur Martys Kumpel, der exzentrische Wissenschaftler Doc Brown, der sorgt für so ein bisschen aufregende Abwechslung, unter anderem, weil er einen DeLorean-Sportwagen in eine Zeitmaschine verwandelt hat. Und eines Nachts rast Marty eher unfreiwillig in die 50er Jahre zurück, trifft dort auf seine jungen zukünftigen Eltern und stellt damit, ach, sein eigenes Zeitkontinuum auf den Kopf. Jetzt kommt was sehr, sehr Schönes. Ich liebe diese Dinger. Wir hören in den Originaltrailer aus den 80er Jahren rein. Sind wir soweit?
Ja, wir sind soweit. Kann losgehen.
Und bitte.
Nicht sein bestes Jahr. Aber Doc Brown wird das alles ändern.
Wollen Sie mir weismachen, Sie bauten eine Zeitmaschine aus einem DeLorean?
Er schickt Marty zurück ins Jahr 1955.
Funktionär!
Es gibt eine fliegende Untertasse aus dem Weltall.
Kinder, rennt um euer Leben!
Und von dort kommt er nicht mehr weg.
Das muss ein Traum sein.
Als erstes trifft er
Schokolade,
seinen zukünftigen Vater.
Mein Alter ist ein Spanner.
Und dann macht er auch noch einen starken Eindruck auf seine Mutter.
Er ist der absolute Traum. Er könnte in meinem Zimmer schlafen.
Was du tust, hat schwerwiegende Konsequenzen auf zukünftige Ereignisse.
Nein!
Und Marty will, dass sich die beiden ineinander verlieben.
Herrgott, nochmal, ich bin noch gar nicht auf der Welt.
Nur Doc Brown kann ihm helfen, zurück in die Zukunft zu kommen.
Wollen Sie mir sagen, diese Kiste fährt mit Atomenergie?
Du sagst es.
Michael J. Fox.
Oh, das ist stark.
Christopher Lloyd.
Da ist schon wieder dieses Wort. Stark. Warum ist in der Zukunft alles stark? Hängt das irgendwie mit Veränderungen in der Erde zusammen?
Zurück in die Zukunft.
Du hast absolut recht, diese alten Trailer, die haben es doch einfach.
Stark,
ne?
Stark. Das ist wirklich stark. Ja.
Das ist geil, das ist stark, ne? Dieses, also früher waren die Trailer ja so, ne? Dass halt so dir irgendeiner erzählt hat, was du da jetzt siehst und worum es in dem Film dann geht. Und dann kam immer die passende Szene dazu.
Schön.
Das ist witzig, ne? Ja, also in dem Film passiert das.
Das war auch so ein bisschen zurück in die Zukunft jetzt.
Ja, genau, war auch so ein bisschen zurück in die Zukunft. Ich kann mich erinnern, Zoopalast Kino 1 damals, habe ich ihn gesehen. Mit Gerrit Schmidt-Voss, der ja auch schon Gast war hier bei uns bei 100 besten Filmen aller Zeiten, und seinem Bruder Florian Schmidt-Voss. Und Florian, der war einer, also der Film Zurück in die Zukunft war einer von Florians ersten Synchronjobs. In der Szene, in der Marty das veraltete hier dieses Skateboard quasi da in so ein modernes Skateboard verwandelt, ne, und sich da dieses Rennen liefert mit dem dieses, ne, das Hoverboard kommt im zweiten dann.
Ach so.
Der Junge, dem es Marty dann in die Hand drückt, den hat Florian gesprochen und den hätte ich natürlich auch gerne eingeladen, aber logistisch zurzeit alles etwas schwierig. Wie dem auch sei, ist ja egal. Also Zoopalast Kino 1 damals, Zurück in die Zukunft, für mich persönlich ist es einer der perfekten Filme. Also, den kann man sich immer wieder und immer wieder angucken. Es ist auch Feel-Good-Kino. Es ist auch beim tausendsten Mal mega spannend, wenn der Doc Brown am Ende mit dem Blitz, der in die Turmbo schlägt, dann, ne, die Zeitmaschine wieder in Gang setzen will. Ja, also auch wenn man weiß, dass er das schafft, es ist trotzdem so rasant inszeniert und es ist jedes Mal aufs Neue packend. Die Musik, die Darsteller, die Action, der Charme, das Setting, alles. Also wie gesagt, ein perfekter, zeitloser Blockbuster. Wer hat ihn noch nie gesehen von euch beiden?
Ja, natürlich alles schon gesehen, ist ja ganz klar. Ist wirklich, ist,
naja, also ich brauche mir jetzt nicht mehr angucken, hast ja gespoilert.
Der Film gehört auf jeden Fall in die Liste, völlig zu Recht, weil das ist einfach ein großes Stück Kino.
Ja, war.
Ja, also, absolut.
Ja, agree.
Immer wieder, wenn er läuft, bleibt man da hängen. Also kannst du dich auch an das Kino erinnern, wo du ihn gesehen hast, Herr Mayer?
Ich glaube, ich habe den damals in Bielefeld gesehen, am Kesselbrink. Da war so ein Kino und da war ich drin.
Bei Max müssen wir fragen, ob er ihn jemals im Kino gesehen hat.
Arschloch. Nein, hat er natürlich nicht. Ja, da hat er noch hinterm eisernen Vorhang aus dem Grauen in die bunte Welt geschaut. Ja. Ich habe ihn dann in der Tat, glaube ich, ja, dann im Fernsehen wahrscheinlich gesehen, irgendwie Anfang 90er, irgendwie sowas. Aber im Kino vielleicht leider nicht im Kino. Was ich im Kino mal sehen durfte im Osten in der Tat war E.T. Das fand ich schon ganz cool.
Echt, den haben sie
rübergeholt? Ja, den durfte man, okay, im Osten zeigen. Ja. Kino International habe ich ihn gesehen. Oh, großartig. Ja, aber gut, wir wollen jetzt nicht über E.T. reden.
Na gut, ist ja auch Science Fiction.
Über Zurück in die Zukunft.
Zurück in die Zukunft, genau. Ich weiß ja nicht, wie es da mit den Fortsetzungen war. Teil 2 kam ein paar Jahre später. Dann gleich anschließend Teil 3. Die haben ja Teil 2 und Teil 3 quasi simultan gedreht, ne, zur gleichen Zeit, dass sie die dann halt auch recht schnell hintereinander rausbringen konnten. Was damals recht selten war. Also das war damals schon so eine kleine Sensation, dass es dann hieß, Teil 2 und Teil 3 machen wir direkt. Aber die wurden erst gemacht, als der erste dann so ein Erfolg war. Und über den wollen wir ja auch reden. Ne? Also genau. Also Teil 1 ist halt quasi die Ursuppe des Ganzen, dieses ganzen Hypes. Und an dieser Stelle springen wir dann halt immer zu den Fun Facts. Also Zeit für Fun Facts. Da kann ich gleich mal am Anfang vorneweg halt sagen, da gibt es wirklich, wenn man das mal eingibt, zurück in die Zukunft, Tausende, aber Tausende kleine und große Hintergrundgeschichten, wirklich Millionen von Fun Facts. Und wir haben uns halt mal wieder so weiß ich nicht, 2022 habe ich mal rausgesucht und da sind wirklich einige Dinger dabei. Sehr schön.
Dann hau mal raus.
Bitte reagieren. Also die Idee zum Film kam dem Autoren Bob Gale, als er sich das Jahrbuch von seinem Vater angeschaut hat. Und da hat er sich selbst gefragt, ob er wohl Freund mit seinem eigenen Vater geworden wäre. Dadurch ist er auf die Idee gekommen.
Ja, gute Überlegung.
Dann hat er sich hingesetzt und hat er dieses Drehbuch geschrieben. Und das Skript, das wurde so begeistert aufgenommen, es ist 44 Mal abgelehnt worden. Also die Produktionsfirmen haben alle gesagt, nee, finden wir nicht gut und Zeitreisen ist doch blöd, das ist was für eine Fernsehserie oder so. Die meisten Studios meinten tatsächlich, das ist so brav, geh damit doch zu Disney. Und dann ist Bob Gale mit dem Skript zu Disney gegangen und Disney hat gesagt, das ist uns zu schlüpfrig. Diese Mutter-Sohn-Sache, das ist uns zu gewagt, weil ja im Film, wir wissen es alle, ne, seine eigene Mutter sich da ein bisschen verknallt in Marty McFly und das ist natürlich, also das war ja, also für Disney war das undenkbar. Dann gab es bei Universal einen Studio-Boss, der hat sich das Skript durchgelesen und meinte so, ja, okay, wir sollten auf jeden Fall den Titel ändern von Zurück in die Zukunft zu Spaceman from Pluto.
Oh,
weil der fand das Wort Zukunft in dem Filmtitel auf jeden Fall zu peinlich. Zemeckis, der da als Regisseur schon mit an Bord war, und Bob Gale, also der Autor, die waren dann auch so langsam fast überzeugt, ne, weil das ja alles irgendwie nicht so richtig gefunzt hat bei den anderen Filmfirmen, dass sie gedacht haben, Mensch, naja, vielleicht liegt es auch am Titel, vielleicht müssen wir den ändern. Spielberg hat sich eingeschaltet, ja, mit dem die halt auch schon bekannt waren. Und Spielberg, der hat gesagt, der Titel wird überhaupt nicht geändert. Der Titel bleibt, der Titel ist toll. Mhm. Und der hat dann auch einen offiziellen Brief an diesen Studioboss, der die Titeländerung vorgeschlagen hatte, hat er geschrieben, haha, sehr witzig, Sid. Danke für die Titeländerung, die du vorgeschlagen hast. Sehr lustiger Brief. Wir freuen uns über deinen humoristischen Beitrag. Und dieser Sid, ja, der war zu stolz zuzugeben, dass er diesen dämlichen Pluto-Titel eigentlich ernst gemeint hat. Ne? Aber da war er zu stolz so. Das hätte er nie zugegeben. Deshalb durften die den ursprünglichen Titel behalten. Und mit Spielberg an Bord ist dann auch das viel ernster genommen worden und hat eben diese Heimat bei diesem Sid Sheinberg bei Universal Pictures gefunden durch Spielberg, weil der gesagt hat, haha, sehr witzig, Sid. Danke für den humoristischen Beitrag. So, und jetzt können wir mal richtig arbeiten.
Ja, der wusste halt, wie es geht, ne? Also das als Witz verpacken, sodass er dann nur noch Ja sagen kann. Und Spielberg ist natürlich eine Zugmaschine, ist ganz klar. Er ist Produzent gewesen, hat er auch eigenes Geld in die Hand genommen?
Er hat mitgemacht, ja genau. Der hat mit Kohle dazu gegeben, war da halt tatsächlich auch als Produzent mit beteiligt, beziehungsweise halt auch als Berater und hat da angeblich hat er auch in einigen Szenen so ein bisschen mitregiert, sozusagen, aber er hatte zu dem Zeitpunkt selber viel zu tun mit seinen Filmen, an denen er gearbeitet hat, aber er war schon wirklich auch aktiv teilweise an Zurück in die Zukunft beteiligt. Witzig ist, dass dieses Skript, ne, was so oft abgelehnt wurde, also natürlich, da gab es ja mehrere Versionen, an der Universität von Southern California wird Gales Skript, also das Fertige, mit dem da gedreht wurde, seit vielen Jahren im Drehbuchschreibkurs benutzt, als Beispiel für ein perfektes Skript.
Verkehrte Welt. Also,
wo halt vorher gesagt wurde, das ist ein bisschen komisch. Und das wird jetzt quasi gelehrt seit vielen Jahren an dieser Universität. Es gibt so dieses Ding, ne, Doc Brown und Marty, ne, die ja halt Kumpels sind und dann macht er mit ihm zusammen halt diese Zeitreisen, diese Tests auch und so mit dem Hund und so. viele Fans, also als der Film dann rausgekommen war und halt so erfolgreich war, haben sie dann gefragt, naja, aber wie sind die denn eigentlich Freunde geworden? Und im Skript wird es ja gar nicht erklärt. Die sind halt einfach Kumpels, ne, im Film. Die sind einfach Kumpels und der ist da bei ihm zu Hause, er soll den Hund füttern und so, die kennen sich ja schon so lange, bla bla. Da haben sich viele gewundert. Der Autor Bob Gale hat erst Jahre später in einem Interview mal gesagt, die Idee dahinter war, dass Marty wohl mal eines Tages zufällig bei Doc Brown da im Atelier gelandet ist und alles Zeug da irgendwie total cool fand. Und dass Doc Brown, der hat ihn dabei erwischt und der fühlte sich dann geschmeichelt, dass ein junger Typ seine Forschung interessant fand, weil alle anderen sagen, er ist ein Spinner. Also sie waren beide quasi Außenseiter und wurden deshalb Freunden. Also irgendwann müsste das mal erklärt werden, weil natürlich auch Leute gesagt haben, naja, es ist schon ein bisschen komisch, ein alter Mann und so ein Junge, so ist das vielleicht irgendwas nicht so Schönes irgendwie. Und da hat Bob Gale dann dann irgendwann mal schnell mal erklärt, was da so der Hintergrund ist. Übrigens die Animationsserie Die verrückte Rick and Morty basiert auf Zurück in die Zukunft.
What?
Tatsächlich. What?
das wusste ich nicht. Interessant.
Was du auch nicht wusstest, wollen wir wetten.
Ja.
Oder vielleicht weißt du es. In einer der ersten Drehbuchfassungen war die Zeitmaschine nicht in einem Sportwagen, sondern...
In einer Telefonzelle?
Nein.
Ah, das ist die TARDIS. Naja, gut, ist eine andere Serie.
Ja, genau, so eine andere Serie.
Doctor Who. Ja.
Ja.
Also darf ich noch mal raten?
Versuchen.
Ist es ein mobiles?
Nein, es ist kein mobiles. Okay. Dann im Kinderzimmer.
Nee.
Im Kühlschrank.
Ja, Kühlschrank ist richtig.
Echt jetzt?
Ah, sehr gut.
Ich kenne mich einfach aus.
Sollte in einem Kühlschrank sein.
Ach, Moment, ich weiß. Du erzählst uns gleich, warum das nicht passiert ist.
Genau. Spielberg und auch Zemeckis, beziehungsweise auch die Produzentenetage, die waren beunruhigt, weil die befürchteten, wenn der Film erfolgreich ist und die Kinder das sehen, dass sie das nachspielen und in Kühlschränke oder auch Kühltruhen klettern, um so eine Zeitreise zu machen.
Und jetzt setzen sie sich einfach in Papas Ferrari und fahren gegen den nächsten Baum.
88 Meilen.
Zum Glück gibt es nicht so viele DeLorean.
Nee, gibt
es nicht. Na doch, die werden ja produziert. Kommen wir gleich dazu.
Ja. Okay.
Ja.
Aber tatsächlich ist das der Grund, weil die halt gesagt haben, nee, Kühlschrank ist zu einfach, da kann jedes Kind reinklettern oder Kühltruhe. Mhm. Und das machen wir nicht. Und deswegen wurde dann daraus ein Auto. Dann gab es mal so Fassungen, da musste das Auto in einen Atomtest reinfahren, sozusagen, wo eine Atombombe gezündet wird. So, das war auch meine Idee. Wir dachten, ja, das ist ein bisschen auch zu komisch.
Ja gut, das war noch Kalter Krieg, 85, ne?
Durchaus. Ja, genau. Mhm. Da passt ja auch ein Kühlschrank.
Absolut.
Da gibt es auch die Szene in Indiana Jones, wo er in den Kühlschrank steigt. Genau, ja, ja.
Sehr gut, ne? Indiana Jones 4, da gibt es eben diese Szene, da klettert der Kühlschrank, um den Atomschlag zu überleben. Und bei dem Verhör danach wird ja auch nochmal gesagt, hey, wissen Sie eigentlich, wie gefährlich das ist? Und es ist eben halt alles so ein kleiner Wink auf diese Zurück in die Zukunft.
Ach, tatsächlich? Das ist eine Anspielung auf den Film?
Genau, ist weil viele... viele Leute haben sich auch aufgeregt bei Indiana Jones über diese Szene, dass sie halt so wahnsinnig dämlich ist, weil der Kühlschrank ist bleiverkleidet, also kann man ja mal einen Atomschlag überleben. Aber es war tatsächlich auch so ein Wink darauf, aber trotzdem macht er den Film nicht besser, also Indiana Jones 4. Egal, zurück in die Zukunft, also hat man sich dann eben für diesen DeLorean entschieden, diesen Sportwagen, der gar nicht so wahnsinnig erfolgreich war. Den kannte so der eine oder andere, war so ein Luxusding und den haben sie genommen, diesen Sportwagen, weil der ja diese Flügeltüren hat.
Genau.
Und in bestimmten Szenen sollte es ja dann auch aussehen, als wenn er da aus dem Raumschiff steigt. Ne? Deswegen haben sie den DeLorean genommen.
Es war wohl so, dass dieser DeLorean ein ganz tolles Design hatte, aber der Wagen an sich ein bisschen untermotorisiert war. Und der wurde halt von einem Designer entwickelt, war ein tolles Teil, der auch, glaube ich, selber diese Autofirma gegründet hat. Und es gab, glaube ich, im Ganzen nur 30.000 von diesen Autos. Und die sind heute natürlich unglaublich beliebt, weil eben nicht so viele hergestellt worden sind.
Genau, damals worden sind. Inzwischen ist es aber so, dass die jetzt immer noch in Texas gebaut werden. Und witzigerweise, also jetzt nicht am Fließband, ne, aber die werden da immer noch zusammengeschraubt auf Bestellung. Und jetzt werden die auch immer mit Fluxkompensatoren gebaut. Also dieses Zeitmaschinenmodul ist natürlich nicht echt, ne? Was da drin ist, ne? Ist natürlich nur so ein
Woher willst also, du das wissen?
Das heißt, es gibt jetzt eine Manufaktur in Texas, die dann nochmal so für Filme die diese Dinger zusammennagelt.
Genau, ja DeLorean geil. In Texas, dieser John DeLorean, der hat auch Jahre später an Bob Gale nochmal so einen Brief geschrieben, in dem er sich bedankt hat, dass eben sein Traum von einem Auto, dieses Traumauto eben durch diese Filme unsterblich gemacht worden ist. Ne? Also da hat er sich bedankt und wie gesagt, die werden immer noch gebaut in Texas. Kann sie bestellen.
Cool, Stein. Das machen wir.
In einer dieser Originalskriptfassungen, also in einer der ersten Versionen, hatte Doc Brown nicht einen Hund als Haustier, sondern einen Schimpansen als Haustier. Und dieser Sid, ne, dieser wahnsinnig witzige
der Sprachkünstler.
Der Sprachkünstler, der meinte aber, nee, es hat noch nie einen Film gegeben mit einem Schimpansen, der für uns Geld eingespielt hat. Und deswegen müssen wir, der Affe muss weg. Gale und Zemeckis, die meinten, hier, was ist denn hier mit diesen Filmen, hier mit Clint Eastwood und dem Affen? Hier, Every Which Way But Loose zum Beispiel. Ne? Das waren so, war ja. So zwei Filme. Und da hat der Sid aber abgewunken und meinte, nee, das war ja ein Orang-Utan.
Ah, ja,
und Schimpansen bringen uns kein Geld ein. Deswegen wurde für Doc Brown halt das Haustier ein Hund, basta.
Aber bei uns in Deutschland sind auch Schimpansen immer wahnsinnig beliebt gewesen, auch in Fernsehserien, Werbung und was auch immer. Vielleicht ist das so ein Ding auf dem amerikanischen Markt.
Klar, hat sich auch geändert. Inzwischen haben ja Schimpansen schon für den einen oder anderen Dollar an der Kinokasse gesorgt. Also ich sag nur Planet der Affen. Ne?
Oh ja.
Remakes, meine ich jetzt.
Oder Ding Dong.
Ding Dong.
Trigema. King Kong, meine ich.
Es ist sehr schön, dass Max dabei ist. Ja. Max, hallo, sei eine Bereicherung.
Hallo Stefan.
Sei eine Bereicherung. Tom Wilson, der tolle Tom Wilson, der spielt ja Biff in dem Film, ne? Der so gemein ist zu George McFly und so. Und der wird seit Jahrzehnten immer wieder auf seine fiese Rolle da angesprochen. Er ist natürlich ein super netter Typ. Hat seine Rolle darauf basiert, auf Typen, die ihn früher immer gebullied haben in der Schule. Aber er wird immer wieder darauf angesprochen und es werden ihm immer wieder dieselben Fragen zum Film gestellt. Und dann hat er irgendwann so eine Postkarte angefertigt, so eine Karte, auf der die Fragen und Antworten gedruckt sind schon, die ihm am meisten gestellt werden in der Zeit. Und dann hält er die nur so hoch, also jetzt nicht unfreundlich oder so, er meinte, um das so zu beschleunigen.
Was jetzt passiert? Fabian ist gerade in den DeLorean gestiegen und voll gegen die Wand gefahren.
So ein Trottel.
Ja, echt, jetzt ist er kaputt.
Nee, ich bin sag doch, da bestellen wir einfach noch einen neuen.
Ja.
Ich sag doch Bescheid, wenn du auf den nächsten Knopf drückst.
Mach einfach weiter, du warst an der Stelle mit Frage, Antworten auf den Postkarten.
Ja, genau. Also die muss er nur vorzeigen, diese Karte. Und so kann er dieses Generv in Anführungszeichen beschleunigen. Aber ansonsten ist Tom Wilson natürlich wahnsinnig stolz auf den Film. Auch Michael J. Fox ist natürlich stolz. Und der freut sich auch immer wieder drüber, dass viele Menschen ihn immer noch McFly nennen, ne, wenn die ihn sehen. Ne? McFly, also für immer McFly. Er war wohl angeblich auch schon mal im Dschungel von Bhutan unterwegs, im Himalaya. Mhm. Da ist er wohl an so ein paar Mönchen vorbeigelaufen. Und einer von den Mönchen hat auf ihn gezeigt und meinte nur, Martin McFly.
Oh, der McFly. Ist ja geil.
Das findet er super. Stark. Das Ding ist halt, er hat ihn ja fast nicht gespielt, McFly. Zunächst war nämlich, also da wurden einige Schauspieler getestet, auch C. Thomas Howell, der damals schon so eine Art Star war. Aber eben Erik Stolz.
Der Blonde. Blond-Rothaarig.
Rothaarig, genau. Ja. Der ist als Marty gecastet worden. Und zwar, weil Michael J. Fox zu der Zeit zu sehr mit seiner eigenen Erfolgs-Sitcom, also hier Family Ties, Familienbande, war zu beschäftigt. Deshalb ist Erik Stolz gecastet worden. Auch Johnny Depp hat mal für die Rolle vorgesprochen. Echt? Aber Erik Stolz hat also den Zuschlag bekommen zunächst und die haben auch mit ihm gedreht. Und eine ganze Menge Material mit Erik Stolz. Kann man auch online finden, gibt's auf YouTube und auf einigen von den Special Editions ist es im Bonusmaterial mit dabei. Was? Das Ding ist, Erik Stolz war wahnsinnig schwierig, wahnsinnig kompliziert, da hat es nicht so richtig geklickt. Der hat immer darauf bestanden, mit Marty angesprochen zu werden. So richtig Method Actor, ja. Also er war immer in Character. Und das Ding ist halt, als er dann gefeuert wurde und zum Beispiel Christopher Lloyd, der ja Doc Brown gespielt hat, als ihm gesagt wurde, du, der Erik ist gefeuert, hat er gesagt, wer ist denn Erik? nicht weil er wusste, was es soll, sondern weil er tatsächlich die ganze Zeit dachte, dass dieser Schauspieler, mit dem er dreht, auch zufälligerweise Marty heißt.
Kommunikation ist alles.
Ja.
Ja, also so richtig zufrieden war man eben mit diesem Erik Stolz nicht. Der war zwar ein toller Schauspieler, aber eben halt wahnsinnig, er war nervig einfach. Und er hat diesen humoristischen Ton, den der Film gebraucht hat, einfach, das hat er nicht getroffen. Und letztendlich hat man dann doch Michael J. Fox gekriegt. Und der wurde dann halt ersetzt, der Erik. Und zwar, das ist echt krass, das gesamte Team hat sich darauf geeinigt, dass tagsüber Michael J. Fox seine Sitcom drehen durfte. Nachts, also wo es ging, für welche Szenen es dann halt auch ging, nachts wurde halt dann Zurück in die Zukunft gedreht.
Es gibt ja auch viele Szenen in der Nacht.
Ja,
ja, genau. Der Robert Zemeckis hat auch gesagt, es war so eine schreckliche Zeit, weil halt natürlich tagsüber hat er versucht zu schlafen, aber eben halt natürlich auch Sachen zu erledigen gehabt. Und die haben auch andere Szenen dann halt auch gedreht, wo Michael J. Fox eben nicht dabei war. Aber er meinte, das war so eine furchtbare Zeit, er war so fett und es war so schlimm und er war so außer Form und halt nur Junkfood nachts und so und alles ganz furchtbar. Das hat die Leute ganz schön viel Kraft gekostet. Und tatsächlich sind im Film wohl noch ein paar Szenen im Endschnitt, da ist dann mal Erik Stolz Hand zum Beispiel, die den Biff aufs Maul haut und so.
Stefan, nimmst du das Telefon mal bitte aus dem Mund raus?
Nee, ich mach doch gar nicht. Ich halte es normal wie immer.
Klopf mal dran. Das klingt ein bisschen stumpf gerade. Klopf mal ans Telefon, vielleicht löst sich dann da der Knoten.
Jetzt wieder besser?
Leider nein.
Naja, so ist das halt. Wenn man
werd bloß wieder gesund.
Ja, es tut mir leid, Leute.
Muss es ja
nicht. Wir machen trotzdem weiter,
oder?
Wir machen weiter.
Ich denke, unsere Freunde haben Verständnis.
Okay. Also, wir haben abgehakt, Erik Stolz, der war halt raus und dann haben sie halt nachts gedreht.
Hat er dann trotzdem seine Kohle bekommen?
Naja, der wird ausbezahlt worden, weil das ist, was er gemacht hat. Titanic-Bösewicht Billy Zane, ne, wir erinnern uns alle, böse Billy, der hatte seinen ersten Filmauftritt in die Zukunft. Und zwar ist er Match, einer aus Biffs Gang. Und tatsächlich im dritten Teil durfte er dann, glaube ich, auch irgendwie einen Satz sagen. Aber der ist mit dabei.
Ist das die Szene, wo wir das erste Mal vor dem Eisladen da in die Ecke getrieben?
Genau.
Ah ja, okay.
Genau.
Gut,
krass. Genau. Huey Lewis. And the News, ne? Huey Lewis, Megastar in den 80er Jahren. Huey Lewis wurde gebeten, einen Song zu schreiben und dann gefiel es ihm allen, der Song so gut, dass er dann noch einen für den Abspann schreiben sollte, also The Power of Love. Ne?
Haben wir gerade auch kurz gehört.
Genau, und Back in Time, das ist dann der im Abspann läuft. Und der Lehrer, wir erinnern uns alle, der Lehrer, der aufsteht und zu Marty McFly's Band sagt, nein, danke, ihr seid zu laut, ihr seid einfach zu laut. Und dass sie diesen Gig nicht bekommen, das ist Huey Lewis.
Ah, wie witzig. Sehr gut. Cool.
Der sich quasi selber, also über seine eigene Musik beschwert und sagt, das ist zu laut, bitte hört auf.
Sag mal, und das heißt, The Power of Love hat er tatsächlich für den Film geschrieben?
Tatsächlich für den Film geschrieben. Da sollte so ein catchy Ohrwurm halt.
Das ist ja sein Welthit, ne? Also läuft er immer noch rauf und runter. Wahnsinn. Ja.
Absolut.
Megasong. Megasong.
Nächster Fun Fact. Der Film war in China verboten damals, als er rauskam. Warum?
Warum?
Möchte jemand raten?
Wegen der Zukunft?
Genau, Zukunft gleich Aufstand.
Witzigerweise hat es ein bisschen damit zu tun. In China galt Zeitreisen als respektlos. Oh. Und zwar respektlos der wahren Historie gegenüber. Also Geschichten über Zeitreisen zu machen, war als respektlose Sache angesehen und war verboten.
Und jetzt ist es nicht mehr verboten.
Totalitäre Regime sind schon immer spaßfrei gewesen, ne?
Ja, genau. Die Kulturrevolution. Inzwischen waren aufgehoben natürlich und jetzt hat der ein oder andere Chinese den Film auch gesehen. Apropos gesehen, Michael J. Foxes Kinder, die inzwischen jetzt auch schon irgendwie Mitte, Ende 20 sind, die haben angeblich den Film bis heute nicht gesehen.
Das ist ja ignorant. Das ist mal respektlos.
Hat er ihn verboten?
So genau weiß ich nicht. Ich habe da nochmal versucht, das rauszufinden. Vielleicht haben sie es inzwischen auch gesehen. Aber so in den letzten Interviews hat er gesagt, nee, meine Kinder, die haben irgendwie gar keinen Bock drauf. Und das ist so so allgegenwärtig und so. Die haben irgendwie keine Lust, sich das auch noch selber reinzuziehen, wie ihr Vater da in dem Film mitspielt.
Ich habe auch mal einen Kurzfilm gedreht vor, wann war das denn? Vor 20 Jahren? Mhm. Dieses, du weißt schon.
Mhm. Das ist ganz gut, der Kurzfilm.
Den will auch keiner sehen.
Naja, meine Tochter hat den noch nicht gesehen. Ich habe damals gesagt, ja, wenn du 18 bist, darfst du ihn sehen. Jetzt ist sie 18.
Und jetzt du spielst einen Zuhälter, ne?
Ein Zuhälter und da gibt es auch ganz böse Szenen und so. Und ach, ganz schlimme Sachen und so.
Ja, jetzt musst du ihn ja bald mal zeigen.
Weiß, na gut, vielleicht zeige ich dir den, wenn sie 30
ist. Aber ist es ja irgendwie auch ein PR-Gag der Familie, dass sie sagen, sie hätten es noch nicht gesehen, wer weiß.
Ja, das ist doch unfassbar.
Ja, keine Ahnung. Ja. Du, Celebrities, weißt du, so genau. Halt. So, es gibt doch am Ende diese geile Performance, ne, von Johnny B. Goode bei dem Schultanz, ne, hier. Das große Finale des Films, ne, wenn er da auf der Bühne ist und in dieser Band da halt spielt, Johnny B. Goode. Und da hat sich Marty McFly, sag ich schon, also Michael J. Fox, inspirieren lassen von 6 Gitarrengöttern. Da sind ganz viele Bewegungen, die er macht, die auch direkt auf diese Gitarrengötter zurückzuführen sind. Also dabei sind Pete Townshend von The Who, mhm. Angus Young von AC/DC, Bruce Springsteen, Eddie Van Halen, ne, von Van Halen, mhm. Jimi Hendrix, juhu. und natürlich Chuck Berry. Ne? Da sind so bestimmte Sachen, wenn er so mit den Armen so dreht oder wenn er Gitarre auf dem Rücken liegend spielt und all sowas, sind halt Moves halt eben von diesen Gitarrenleuten. Mhm. So. Er wird doch von seiner Mutter und von einigen anderen auf eine ganz bestimmte Art genannt. Wisst ihr es noch, wie sie ihn nennen? Wegen einem Missverständnis?
Nee.
War das nicht? Calvin Klein.
Ach so, wegen Unterhöschen.
Genau, wegen seiner Unterhose, weil er doch einmal da in Unterhose auf dem Bett sitzt und seine zukünftige Mutter zu ihm sagt, ach, Calvin, ich sag, warum sagst du denn mal Calvin zu mir? Naja, weil doch der Name steht doch auf deinen Unterhosen. So, Calvin Klein. in der französischen Fassung trägt Marty Unterhosen von Pierre Cardin und wird dann immer Pierre Cardin genannt.
Okay.
Und in der spanischen Version, habe ich rausgefunden, heißt er Levi Strauss.
Und in der deutschen Version Trigema, oder was?
Nee, in der deutschen Version ist das ja auch Calvin Klein.
Bruno Banani.
Ja, genau.
Gab's damals noch nicht. In den 80ern gab es noch keinen Bruno Banani, kam ja später.
Ja, vielleicht hat er schon gelebt, aber gab es ja schon seine Unterhosen, also seine eigenen.
Hat schon mit drin, ja.
Also ganz kleiner, witziger Funfact, der Film spielt dann 1955. Weil in diesem Jahr Albert Einstein gestorben ist. 1955.
Okay.
Und deswegen heißt auch der Hund von Doc Brown Einstein.
Mhm. Sehr klar. Also wenn man Zeitreisen macht, dann muss Einstein auch irgendwie vorkommen.
Mhm. Mhm. Genau. Einer der größten Fans des Films war Präsident Ronald Reagan. Mhm. Da gibt es ja auch diesen Gag im Film, ne? Wer ist dann 1985 Präsident? Ronald Reagan? Jerry Lewis und so weiter. Und da gibt es ja diese Gags von Doc Brown, dass er ihm das nicht glaubt, wenn er aus der Zukunft kommt und so weiter. Und verarscht doch Ronald Reagan. Das musste dann vom Präsidenten drehbuchmäßig auch abgesegnet werden, witzigerweise. Dass er da nicht beleidigt wird und so. Aber er hat auch später mal verraten, dass er das ganz toll fand. Und wie gesagt, er war ein Fan. Ihm wurde dann auch die Rolle des Bürgermeisters angeboten in Zurück in die Zukunft 3.
Wie geil.
Im dritten Teil sollte er in der Westernzeit, ne, der dritte Teil später in der Westernzeit, sollte er den Bürgermeister spielen, hat er aber abgelehnt, meinte er, nee, möchte er nicht. Aber er und Nancy waren so große Fans, die haben den Film bei privaten Screenings im Weißen Haus gezeigt. Und bei seiner berühmten Motivation, Rede an die Nation 1986, hat er dann sogar den letzten Satz des Films, Straßen, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen, hat er in seine Rede einbauen lassen. Und dieses Roads, where we are going, we don't need any roads. Die Szene hören wir uns jetzt mal an, und zwar im Original. Die Originalversion von das Ende des Films von Zurück in die Zukunft, das Original, die Lieblingsszene von Ronald Reagan, die hören wir uns jetzt nochmal an, bitte.
Marty! You've got to come back with me!
Where?
Back to the future!
Wait a minute, what are you doing, Doc?
I need fuel. Go ahead, quick, get in the car.
No, Doc, I just got here, okay? Jennifer's here, we're gonna take the new truck for a spin.
Well, bring it along. This concerns her too.
Wait a minute, Doc, what are you talking about? What happens to us in the future?
going to become assholes or something?
No, 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 Marty. Both you and Jennifer turn out fine. It's your kids, Marty. Something has got to be done about your kids.
Hey, Doc, we better back up. We don't have enough road to get up to 88.
Roads? Where we're going, we don't need roads.
Ah, das ist das Ende.
Gänsehaut.
Super.
Geil.
Ja, sehr gut.
Chicken Skin.
Ja.
Mhm. Chicken Skin. Also nochmal, ne, es gibt wirklich also unzählige Anzeigen über Zurück in die Zukunft und wir wollen es jetzt bei diesem Mal bewenden lassen. Nur noch unser berühmtes Ende. Ne? Budget, wer möchte raten?
Oh. Ich glaube, dass die schon ein bisschen was locker gemacht haben, weil Spielberg auch dabei war. Natürlich damalige Summe muss man runterrechnen. Ich sage Millionen. 30 Millionen.
Ich sage 20 Millionen.
Ha, 19 Millionen waren das damals. 19 Millionen. Umgerechnet wäre das aber heutzutage 50 Millionen. Also heutzutage. So, 19 Millionen. Einspielergebnis? 1985, mal los.
Damals schon eine halbe Milliarde.
Boah, was? Im Jahr 85.
Nein, ein Einspielergebnis.
Insgesamt.
Ja, insgesamt, genau, weltweit.
Boah, nee, das kann ich nicht schätzen.
Sag irgendwas. Ich sag 500 Millionen.
Ich sag 200 Millionen.
Okay.
388,8 Millionen.
Scheiße, der geht an Fabi.
fast 400 Millionen inflationsbereinigt. 1 Milliarde 25 Millionen Dollar wären das heutzutage.
Krass.
Also damals schon Mega-Hit, ne? Und heutzutage eben halt auch ein absoluter Mega-Hit. Oscars gab es zwei für den besten Sound und die besten Special Effects, wobei es interessanterweise ja ein Science-Fiction-Film ist, wo eigentlich wenig Spezialeffekte vorkommen, weil der Spezialeffekt ist ja die Story eigentlich, ne? Also
gibt mal ja, so aber die Karre so schon.
Effekte, ja, genau, die Karre, aber das sind so praktische Effekte, ne? Aber trotzdem Oscar für beste Special Effects und besten Sound. Eine goldene Leinwand gab es in Deutschland auch und eben jede Menge Einträge in sämtliche Hitlisten der Filmgeschichte. Bei uns ist Zurück in die Zukunft von Robert Zemeckis auf Platz 53 bei den 100 besten Filmen aller Zeiten.
Sehr gut. Also das ist ein ehrenhafter Film an einer guten Stelle und du darfst jetzt schon ein bisschen gucken lassen, was dann in der nächsten Folge passieren wird.
Ja, genau. Also ich meine, ich will noch sagen, ne, also erstmal danke für die Aufmerksamkeit und danke, dass Max mal mitgespielt hat. Danke, Herr Mayer auch. Und ich meine, wir freuen uns ja, ne, wenn wir immer mal wieder die einen oder den anderen dazu irgendwie anregen, so einen alten Schinken vorzuholen und sich den anzuschauen, wobei Zurück in die Zukunft ja bei vielen zu denen eben Film gehört, die man wirklich immer wieder guckt und immer wieder sieht, wie dem auch sei. Also, heute sind wir fertig. Beim nächsten Mal ist es wieder eine Filmserie, ein Franchise. Und zwar geht es um einen der legendärsten Actionfilme aller Zeiten, den manche aber auch für einen der legendärsten Weihnachtsfilme aller Zeiten halten.
Wir sind gespannt.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.